Beeindruckt von Tschernobyl. Ich war kurz nach dem Unglück da in der Ukraine, habe versucht, Hilfe von Christen aus dem Salzburger Land rüber zu bringen. Wir haben dort ein großes Erholungszentrum für Kinder, die dort geschädigt waren, gebaut in einer belastungsfreien Zone der Ukraine. Es war lustig. Stellen Sie sich mal vor, eine komplette Klinik mit allen Geräten und alles, was man braucht für 60 Kinder und deren Betreuer, kostete uns nur $25,000. Das waren vergangene Zeiten, als harte Währung einen Wert hatte in der UdSSR. Aber Tschernobyl hat uns eines gelernt. Die Schattenseite der Globalisierung. Diese Welt ist ein kleines, gefährliches Planet. Die Umweltverschmutzung und radioaktive Wolken erkennen keine internationalen Grenzen an. Globale Wärmung ist auch eine große Gefahr, denn die Anhebung des Meerespegels um bloß einen Meter bedroht die größte Ballungszentren in dieser ganzen Welt, denn die Menschen sind eben an der Küste konzentriert. Klimaveränderungen bedrohen die Grundlage auch unserer Agrarwirtschaft. Man befürchtet besonders Probleme in Nordamerika. Und wir sehen selbst, wie die Abholzung der Regenwälder unser Wetter auch so weit weg in Europa beeinflussen kann. Es kann sogar die Schneelage beeinflussen und dann geht es ins Geld. Und das ist wichtig. Die Vergewaltigung des Planets schreitet unhaltsam fort. Und der Mensch verwandelt Rohstoffe in Abfallprodukte im Eiltempo. Sie schlafen heute Abend 30 Minuten weg vom entferntesten Raketensilo. So klein ist unsere Welt geworden. Am Anfang des Jahrhunderts wurde erst Terrorismus geboren. In Sarajevo, nicht weit weg von hier. Und jetzt, im Schatten des Zusammenbruchs der UdSSR, hat Terrorismus neue Dimensionen angenommen. Man hat sogar Leute vor kurzem in der Slowakei ertappt dabei, mit einigen Kilos von Plutonium, die sie auf dem Schwarzmarkt bringen wollte. Wendungen wie Vollbeschäftigungen und Jobsicherheit spotten uns heutzutage. Sie klingen immer utopischer. Solche Entwicklungen führte Hans-Dietrich Genscher dazu, dass er unsere Welt als eine Überlebensgemeinschaft zu bezeichnen. Etwas derber und pessimistischer drückte es ein Mikrobiologe meinem Freund gegenüber aus. Er verglich unsere kleine Welt mit einer Kultur von Bakterien. Er sagte, und ich zitiere, wir vervielfältigen uns bis zum Ersticken in der eigenen Scheiße. Aus seinem Bereich, sein Bild von dem, was heute in der Welt los ist. Viele denkende Menschen erwarten etwas gravierend um das Jahr 2000. Was bringt das neue Jahrtausend mit sich? Unser Thema heute Abend, ein prophetischer Blick in die Zukunft. Wo kann ich Sicherheit finden? Und wir lesen heute Abend wiederum, wie versprochen, aus Lukas Evangelium. Wir lesen aus Kapitel 21, das ist Seite 111, rechts unten. Lukas Kapitel 21, wir lesen ab Vers 5. Das ist Lukas' Version der Ölbergpredigt des Herrn Jesus. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird dies sein und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin's, und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Wenn ihr von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Vor diesem allen werden sie ihre Hände an euch legen und so weiter. Und hier redet er einige Verse lang über das, was unmittelbar nach seinem Tod geschehen würde, die Verfolgung der Christengemeinden im ersten Jahrhundert und von dem Zeugnis der Apostel in dieser Zeit, von der Zerstörung Jerusalems durch die Römer, von der Zerstreuung der Juden auf den ganzen Erdkreis. Und dann sagt er in Vers 25, all das wird passieren, bis, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Vers 24. Und dann spricht er nochmals von unserer Zukunft. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke, mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, wenn er geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Der Herr Jesus prophezeite seine Rückkehr zu diesem Planeten. Und interessanterweise, im Widerspruch zu vielen modernen Erwartungen kehrt er nicht zu einem schwellenden Erdkugel infolge eines nuklearen Feuersturms. Nicht so. Er kommt, um die Welt von ihrer Selbstvernichtung zu retten, um seine gerechte Friedensreich aufzurichten, um die in Mitleidenschaft gezogene Natur zu befreien. Und um Menschen zu retten oder zu richten. Wissen Sie, ich kann mir keinen vorstellen, der geeigneter ist, die Weltherrschaft anzutreten, als der Mann mit den durchbohrten Händen. Wenn ich sehe, wie er umgegangen ist mit Großen und Geringeren, mit Armen und Notleidenden, mit Waisen und Witwen, Wie gerade gestanden ist vor den Herrschern und Kirchenfürsten seiner Zeit, bin ich von ihm restlos überzeugt und von seiner Eignung als der zukünftige König dieses Weltalls. Ich selbst habe in meiner kleinen Familie Mühe, mit Fairness und Frieden zu regieren. Ich bin restlos von ihm begeistert. Aber diese biblische Lehre, dass der Christus zurückkehrt, das steht nicht auf irgendeine obskure Bibelfußnote. Dieses Thema wird 700 Mal im Alten Testament angesprochen, circa 700 Mal, und mehr als 300 Mal im Neuen Testament. Und aus dem Grund wird der heutige Vortrag der längste und komplizierteste. Ich bitte um euer Verständnis. Habe ich Erlaubnis, etwas länger zu reden heute Abend? Ja, gut. Das Thema ist so groß. Ich werde nur die Berggipfel sozusagen berühren. Aber ich will doch einen Überblick geben von dem, was die Bibel sagt von der Zukunft. Und wo wir Sicherheit finden können. Sie haben vielleicht unbewusst um seine Wiederkunft schon gebetet. Denn wir Christen beten nach dem Befehl des Herrn, dein Reich komme. Und was heißt das? Was heißt das, wenn das Reich Gottes kommt? Es ist nicht da zunächst einmal. Es heißt, dein Wille geschehe so wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel trotzt man Jesus Christus nicht. Im Himmel leugnet man die Existenz Gottes nicht. Im Himmel treibt man keine Perversion, Grausamkeiten und Auflehnung gegen Gott. Und eines Tages wird es hier auf Erden sein, wie im Himmel, wenn Jesus kommt, hierher sein Reich aufzurichten. Ein paar Worte über die Strategie Gottes, sein Reich hier aufzurichten. Erster Schritt, den Gott unternommen hat, er sandte einen demütigen Seemann, der das Wort Gottes säte unter den Menschen. Und Menschen selbst entscheiden, ob sie sich freiwillig dem Herrn untertan sein wollen oder nicht. Er lässt die Saat des Wortes Gottes reifen bis zur Ernte. Und dann mittlerweile ging er den Weg des Kreuzes. Sollte sein Laufbahn enden an einem römischen Kreuz? Nein, Jesus sagte im gleichen Atemzug, wo er redete vor seinem bevorstehenden Tod, er versprach seinen Jüngern, dass er wiederkehren würde. 3 Tage später, das tat er. Und wiederum im gleichen Atemzug, wo er redet von seiner Wiederkehr von den Toten, sagte er, würde nochmals wiederkommen. Eine zweite Rückkehr. Diejenige, von der wir jetzt gesprochen haben, seine Rückkehr in großer Macht und Herrlichkeit. Aber wie kann ich wissen, ob seine Verheißung zuverlässig ist? Zunächst einmal gibt es ein leeres Grab. Es gab Apostel, die auf einmal radikal verändert wurden und mit unerhörter Freimütigkeit und Kraft von ihm erzählt haben, im Mittelmeerraum. Es gab inzwischen Millionen von Menschen, natürlich nicht alle, die sich Christen nennen, aber Millionen von Menschen, die so gewandelt sind, wie Jesus wandelte. Er wird zurückkehren nach seiner Verheißung. Und die brennende aktuelle Frage ist wann? Das war die gleiche Frage, die die Jünger wälzten. Wann wird das sein? Vers 7. Und seine Antwort, er redet von einer Anzahl von Vorboten seiner Wiederkehr. Und wir werden sie die Reihe nach lesen. Vers 8. Ich wiederhole. Er sprach aber, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin's, ich bin der Christus. Die Zeit ist nahe gekommen, geht ihnen nicht nach. Zunächst einmal eine Warnung vor Verführungen. Falsche Christus. Ich bin der Verheißene. Ich habe eine besondere Erkenntnis. Das Gottesreich ist angebrochen. Und wir sehen seit den 60er Jahren eine unerhörte Flut von Gurus und religiösen Führern in eigenen Gnaden, Weltuntergangspropheten. Lasst euch nicht verführen von solchen. Vers 9. Eine Warnung vor Selbstverführung. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hört, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Kriege und Kriegesgerüchte. Und Leute lesen ihre Zeitung und sie denken an die Erwartung des Weltenden. Und sie sagen, genau das passt. Jetzt ist es da. Das haben sie gedacht in der Zeit von Napoleon, als er ähnliche Dinge tat, wie prophezeit wurde in dem Buch Daniel. Das dachte man früher in unserem Jahrhundert, als der Erste Weltkrieg, ein Krieg ohne Präzedenz, ausbrach auf diesem Planet, wurde eine neue Religion geboren, die Zeugen Jehovas. Sie prophezeiten die Wiederkunft Christi. In 1919, naja, ist nicht gekommen. Aber sie schwindelten mit der Rechnung und sie sagten, er ist unsichtbar gekommen und hat die Wachturmgesellschaft gegründet. Er sollte immer wieder gekommen sein. Das letzte Mal, glaube ich, war 1975. Er ist nicht gekommen. Zehntausende von Zeugen Jehovas haben ihre Organisation verlassen, enttäuscht. Menschen, die sich selbst betrogen haben, indem sie seine Worte nicht ernst genommen haben. Kriege und Unruhe, wenn sie anfangen, er sagte, fang nicht an, selbst den Weltuntergang zu berechnen. Vers 10 und 11. Seuchen und Naturkatastrophen gehen seiner Rückkehr voraus. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein, an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Natürlich in Zeiten des Krieges, wo es weniger zu essen gibt, wo die Lebensgrundlage zerstört ist und die Menschen verwundet und abgeschwächt sind, auf die Fersen der Krieg folgt der Hunger. Und dann Seuchen. Und wir müssen sagen, trotz all den wunderbaren Fortschritten in der Medizin, die sind wirklich wunderbar, man kann nichts anderes sagen. Man erlebt immer widerstandsfähige Bakterien und Viruse, neue Herausforderungen wie AIDS und anderen mehr, die Medizin nicht im Griff bekommen. Wenn die Menschheit abgeschwächt wird durch diese Ereignisse, wir das überhand nehmen. Eigentlich muss man sagen, dass der medizinische Fortschritt eine neue Herausforderung für die Menschheit brachte, und das ist biologische Kriegsführung. Wissen Sie, alle Apostel schreiben von diesem kommenden Ereignis. Und Matthäus schrieb, dass diese Dinge, falsche Propheten und ein falscher Christus, Krieg, Hunger, Seuchen und so weiter. Das ist nicht das Ende, schreibt er in Anlehnung an Daniel. Er sagt, nein, das ist der Anfang der Wehen. Und wie Sie wissen, Wehen sind Vorboten einer Geburt. Sie kommen näher aneinander, sie häufen sich auf, sie werden härter in ihrer Intensität. Sie gipfeln in ein Crescendo in der Geburt eines Kindes. Johannes in seiner Apokalypse beschreibt diese gleichen Ereignisse in haargenau die gleichen Reihenfolge. Er redet von einem Reiter, auf einem weißen Hengst. Er ist siegreich und niemand kann ihn besiegen. Wer mag, vermag, Krieg gegen diesen zu führen. Das ist nicht Christus. Das ist der Antichrist, der falsche Messias. Er verspricht Frieden und Sicherheit. Was er eigentlich bringen wird, ist den zweiten Reiter. Auf einem roten Hengst. Dieses Mal mit einer Waffe zum Nahkampf. Er nimmt den Frieden von dem ganzen Erdkreis weg. Ein Weltkrieg von Proportionen, die bisher unbekannt sind. Nach dem zweiten Reiter kommt der dritte auf einem schwarzen Pferd. Er bringt Hungersnöte über unser Planet. Und schließlich das vierte Siegel. Seuchen, wie er schreibt, und der Tod reitet durch die Menschheit. Paulus prophezeite ein furchtbarer Anstieg der Gesetzlosigkeit, dass die öffentliche Ordnung wie nie zuvor getrotzt wird, dass das normal wird. Wir sehen schon heute, zumindest haben eine Ahnung von einer nie dagewesenen Auflehnung gegen Autorität. In Matthäus Evangelium fügt Jesus hinzu, dass es ein großes Exodus sein wird von Juden, die zerstreut sind auf dem ganzen Erdkreis, dass sie zurückkommen nach Palästina und gründen einen neuen jüdischen Staat. Die Träume der alttestamentlichen Propheten und die politischen Pläne Theodor Herzl sind in Erfüllung gegangen 1948. Aber Jesus geht weiter in Matthäus Evangelium und zitiert Daniel. Und Daniel prophezeite die Wiedervereinigung des alten, in Trümmern liegenden Römischen Reiches. Dass es einem Herrscher gelingen wird, eines Tages Caesar zu sein, eines neuen, entstandenen Roms. Karl der Große hat es probiert, wurde gekrönt vom Papst als Karl Augustus. Natürlich hat Napoleon es probiert. Hitler hatte sein drittes Reich. Mussolini wollte auch ein Reich aufbauen mit Hauptstadt Rom. Und heute sehen wir, wie die Nationen, die irgendwie die Träger sind der Kultur, der Gesetze und auch der Sprache zum Teil des alten Römischen Reiches, wie sie wieder zusammenkommen, wie nie zuvor in der ganzen Weltgeschichte. Daniel und auch Jesus und Paulus und Johannes reden von einem grausamen Führer, der reißt die Herrschaft an sich über ein wiedererstandenes Rom. Ich möchte vorlesen von Offenbarung Kapitel 13. Wenn Sie hinkommen schnell, Offenbarung 13, Abvers 15. Alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, wurden getötet. Das Tier und das, damit wird gemeint, der römische Kaiser der Zukunft, bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Rede von einem Wirtschaftsmonopol des zukünftigen Fürsten. Wir lesen hier, dass die Daten an dem Körper gespeichert werden. Ich habe einen Freund, einen ehemaligen Entwicklungsleiter bei Skidata, er hat mir alles gezeigt und erklärt, wie diese Keywatch funktioniert. Und ich habe gesagt, weißt du, Wolfgang, es gibt sogar Anlagen, wo viele Rinder sind und sie haben einen Chip implantiert und der Chip regelt, wie viel Getreide und Kraftfutter sie bekommen, wie viel Antibiotikum und all das. Wahnsinn, sagte ich, also das ist ein leichtes. Er sagte, bald werden wir nicht mit Keywatch unterwegs sein, sondern unsere Nummer wird implantiert in unserem Körper. Und er bestätigt nur, was ich woanders gelesen habe. Wir wissen, in dieser vernetzten Welt, wo das Bargeld bald altmodisch wird. Überall, wo ich gehe auf der Welt, ich kann telefonieren mit einer Karte, AT&T. Ich habe auch meine andere Plastikkarten, damit ich nicht immer jede Währung wechseln muss, damit ich auch Belege habe. Aber man sagt, die Karten sind auch zu kompliziert. Es wird viel einfacher und viel sicherer sein, wenn unsere Nummer, unsere Daten gespeichert werden können an unserem eigenen Körper. Man redet davon heute. Ich meine, als man dieses Buch geschrieben hat vor 2000 Jahren, das waren Träume. Oder besser gesagt, Visionen der Zukunft. Heute werden sie Wirklichkeit. Und Datenschutz wird es in der Zukunft in diesem Reich, wie es erklärt wird, in diesem Buch nicht mehr geben. Sondern ein Mann wird Daten haben über alle Menschen in seinem Reich. Und er wird sie in die Knie zwingen, wie einmal die römische Kaiser forderten von ihren Untertanen Anbetung, um ihre religiöse Hingabe, um ihr Reich zu vereinigen, in ihrer Person. So wird der zukünftige Kaiser das nochmals einführen, mit dem Unterschied, dass er die Technologien hat, um alles zu überwachen. Überleg das mal, wie Menschen in die Enge getrieben wurden. Speer, der Technokrat Adolf Hitlers, sagte in seiner Bekenntnisrede vor den Nürnberger Prozesse, was Hitlers Dritte Reich so schrecklich machte, war die neue Technologien, die es ermöglicht, zum ersten Mal solche Massenverführungen und Massenmord. Überleg mal, welche Technologien der zukünftige Führer zur Verfügung hat. Jetzt sitzen so viele Menschen am Zaun. Sie sind nicht gegen Jesus, sie sind nicht für Jesus. Gläubig, ja, ich bin gläubig. Geh hin und wieder in die Kirche. Aber die Zeit wird kommen, wo es existenziell wird. Man wird entweder für Jesus Christus oder für Antichrist. Man wird Gott anbeten oder den Teufel. Man wird sterben. Oder man kriegt eine Nummer auf der rechten Hand oder auf dem Stirn. Und ohne die Nummer kann man weder kaufen noch verkaufen. Das sind nicht meine Ideen. Das steht in der Heiligen Schrift seit 2000 Jahren. Seit 2500 oder bald 2600, wenn es geht um den Prophezeiungen aus Daniel. Lassen wir den Herrn Jesus nochmals zu Wort kommen. Matthäus Kapitel 24, ab Vers 15. Hier ist die gleiche Ölbergpredigt, Matthäus-Version. Er redet zunächst einmal von den vier Pferden der Apokalypse, von Antichrist, von Krieg, Hungersnot, Seuchen und dergleichen. Dann redet er von einer furchtbaren Verfolgung der Anhänger Gottes. Und dann sagt er in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von dem Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Die Zeit ist da. Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Vers 27. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und dann redet er, wie Offenbarung in Lukas, von den Zeichen im Himmel und an dem Meer. Das eigentliche Zeichen nach diesen Vorboten, von denen wir geredet haben, ist die Offenbarung des Antichristen, des zukünftigen römischen Fürsten. Laut Daniel, dieser Mann erreicht seine Position unter anderem dadurch, dass er einen Sicherheitsbund mit Israel befestigt, ein Bund, ein Vertrag, der ihnen ihre Sicherheit garantiert. Ein Bund von 7-jährigem Dauer, den er selbst nach 3,5 Jahren brechen wird. Und das löst die große Drangsal aus, diese, wie Jesus sagte, nie dagewesene Drangsal über die Erde. Betrachten Sie folgende Fakten. Und ich frage Sie, wie ordnen Sie sie ein? Jesus prophezeite, dass seine Zeitgenossen, die seinen Tod erlebten, dass sie gleichfalls die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung der Juden bis zu den Enden der Erde erleben würden. Und das passierte. Die Zeitgenossen Jesu, die nach seinem Tod geschrien haben, erlebten, wie der römische Kaiser Titus, damals Feldherr, späterer Kaiser, Jerusalem den Boden gleichgemacht hat und die Juden exportierten im ganzen Reich. Sie waren so billig, der Sklavenmarkt war so überflutet, dass man kostenlos jüdische Sklaven bekam in Alexandria. Und dann, Jesus sagt, dass die Juden leben würden in der Diaspora und heimatlose Juden überlebten dort in der Verfolgung 1900 Jahre jede Art von Verfolgung und doch überlebten sie. Und dann Jesus und die Propheten machen es deutlich, dass in der Endzeit vor diesem Ereignis der Ankunft des Messias, dass die Juden zurückkehren würden nach Israel, einen Staat gründen, wiederum ihre Religion dort praktizieren. Und wir haben zu unserer Zeit erlebt die Wiedergeburt der Nation Israel nach 1900 Jahren. Mose könnte auf der Straße von Tel Aviv heute ein Packel Marlboros bestellen, wenn er wollte. Sie sprechen die gleiche Sprache. Sie haben die gleiche Religion. Sie haben das kulturelle Erbe 2000 Jahre bald aufbewahrt, als einziges Volk unter dem Himmel. Und heute können Sie jüdische Siedlungen finden in Kalkutta, in Peking, in jeder Großstadt dieser Welt. Es gibt mehr Juden in New York City als in Israel. Darüber hinaus ist das größte Problem, politische Problem unserer Zeit, die Sicherheit Israels und eine dauerhafte Aussöhnung mit ihren arabischen Nachbarn. Israel ist wie eine winzige Insel, die strotzt mit Rüstung. Und hinter den Patriotenraketen sind über 2 Millionen Juden in einem Meer von 200 Millionen Arabern, die sie hassen. Das ist die Situation heute. Und die größtmögliche diplomatische Leistung wäre eine Lösung, eine dauerhafte Lösung des Palästinenser-Problems und der Sicherheit Israels. Das sind alle Dinge, die haargenau beschrieben werden in der Heiligen Schrift. Und in unserer Zeit haben wir Camp David erlebt, haben wir den Oslo-Vertrag erlebt. Wir erleben in unserer Zeit schon eine Vorentwicklung, von der die Bibel ganz deutlich redet. Bill Clinton setzt diese sicherheitshungrige Israelis unter Druck. Mit seiner geschmierten Art redet er immer wieder von einem Risiko für den Frieden. Und Israel soll sich nur verlassen auf die Supermacht Amerika. Und soll verschiedene Risikos eingehen. Chirac von Frankreich bietet Europa als besseren Garant an für Israels Sicherheit. Aber das sind irgendwie Vorentwicklungen von einem Sicherheitsbund. Man hat gar nicht an diese biblische Prophezeiung gedacht. Viele haben nicht gedacht, bis diese Entwicklungen gekommen sind in unserer Zeit. Obwohl ich Ihnen zeigen kann, das Schrifttum vieler bibelorientierte Theologen, die über die Jahrhunderte diese Dinge erwarteten. Obwohl das im 18. Jahrhundert undenkbar war. Aber Ende des 20. Jahrhunderts sind fast alle Puzzlestücke schon am Platz. Eines Tages wird es einem Staatsmann gelingen, die Lösung zu finden. Paulus sagt, während die Leute sagen, Frieden und Sicherheit, offenbart sich der zu kommende Fürst und er ist der Teufel in Tarnung. Daniel, Hesekiel, die Apokalypse reden alle von verschiedenen Machtblöcken, die auf Israel einwirken werden und dann in einem riesigen militärischen Zusammenstoß, in einem riesigen Krieg, wo es geht um Reichtümer und Bodenschätze. Damals hat niemand an Erdöl gedacht oder irgend sowas. In Nahosten miteinander kämpfen. Er redet von einem König vom äußersten Norden, der nach Süden stößt, in der Suche nach Bodenschätze. Von einem König von Süden, und er nennt dabei Kusch, das ist Äthiopien, Put, das ist Libyen, er nennt Ägypten mit Namen, er nennt die pan-arabische Länder, Saudi-Arabien ist dabei, die auch verwickelt werden in diese Kampfhandlung. Und dann redet er von einem gewissen König des Osten oder die Könige des Sonnenaufgangs. Lesen wir darüber in der Offenbarung Kapitel 9, Vers 13. Ich lese nur auszugsweise 13 bis 16. Ich hörte eine Stimme sagen zu dem sechsten Engel, löse die vier Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden gelöst, auf dass sie ein Drittelteil der Menschheit töteten. Vers 16, die Zahl der Kriegsherren zu Ross war 200 Millionen. Ich hörte ihre Zahl. Kapitel 16, Vers 12 und folgende. Das Wasser des großen Stroms Euphrat vertrocknete, damit der Weg der Könige bereitet wurde, die vom Sonnenaufgang herkommen. Dann die Bibel sagt, Dämonen gehen aus, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises versammeln, zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Zur Schreibzeit der Offenbarung lebten ca. 200 Millionen Menschen auf dieser Erdkugel. Aber Johannes der Seher prophezeite unter Inspiration nach Offenbarung Jesu Christi, dass ein Kriegsherr von Königen vom Osten über den Euphrat überqueren würden, um Israel anzugreifen, und ihr Heer war 200 Millionen Mann stark. Schon lei in 1967 sagte schon, dass die Volksarmee und diese und alle ihre Militia, wie sagt man das, Miliz zusammen, zählten bei 200 Millionen Mannstärke. Es ist nicht schwer zu glauben, dass China mit Verbündeten von anderen Ländern aus dem Osten in einer katastrophalen Zeit und auf der Suche nach Bodenschätzen nach Westen marschieren, Lebensraum und Reichtum. 200 Millionen Mann. Wie erklären Sie das? Vers 22 bis 25. Ich bin zurück in Lukas Evangelium, glaube ich. Oder bin ich? Nein, ich bin in Matthäus immer noch. Entschuldigung. Matthäus Kapitel 24, Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch nie sein wird, auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Anscheinend wird Jesus eingreifen in diesem Krieg von globalem Ausmaß. Er wird zu einer Zeit kommen, wo er diesen Krieg stoppen wird. Diese Zeit wird verkürzt. Und wenn sie der Krieg so einfach weitergelaufen wäre, dann wäre die totale Selbstvernichtung der Menschheit. Kein Fleisch, kein Mensch wäre am Leben geblieben. In unserer Zeit ist das denkbar, in vorigen Jahrhunderten nicht. Wie könnte jemand jemals ahnen, dass die Menschheit sich selber zugrunde richtet? Aber in der Zeit von Waffen der Massenvernichtung ist das denkbar. Ich möchte aber betonen, dass Jesus diesen Krieg stoppt, bevor es so weit ist. So, wenn ich meine Bibel lese und folgende Trends beobachte, habe ich eine Last oder eine Bürde, Ihnen was zu sagen. Wenn ich sehe, die Vereinigung Europas, wenn ich denke an Waffen der Massenvernichtung, an die Daten und Finanztechnik, die dem nächsten Führer zur Verfügung stehen, an den Schrei nach einem globalen Sicherheitssystem, Frieden und Sicherheit, an den Druck auf Israel, einem Sicherheitssystem eingebunden zu werden und zu folgen endlich. An den horrenden Wettbewerb und die Ausbeutung von Rohstoffen. An die wachsende Kluft zwischen Norden und Süden. An den Aufstieg Chinas. An die Formierung anderer Blöcke. An Welthunger aufgrund von Ausbeutung und Krieg. An eine Umweltkrise und globale Wärmung. Wenn ich all das vor Augen habe und ich sehe kurzum, wie alles droht, aus den Fugen zu geraten und alles ins Chaos schlittern will, dann spüre ich die belastende Verantwortung, Ihnen etwas zu sagen. Dies ist das Werk, das Machtwerk der Menschen. Der Menschen in Unabhängigkeit von seinem Schöpfer. Die Zeit ist weit vorgerückt. Ich werde mich nicht selbst verführen oder verführen lassen. Ich werde nicht beginnen, heute Abend zu reden von einem Datum oder von einem Jahr oder von, dass es dann oder wann sein muss. Aber die Zeit ist weit vorgerückt. Der König kommt. Jesus kehrt zurück zu diesem Planeten, um zu retten und zu richten. Letzte Woche wurde ich gebeten, eine Artikelreihe zu schreiben über die Offenbarung für eine katholische Kirchenzeitschrift in Kroatien. Und der Redakteur fragte mich, er sagte, Herr Kovner, Ihre Vorträge waren großartig, aber wissen Sie, unser Bischof würde es wirklich freuen, wenn Ihr Artikel etwas optimistischer ausfallen würde über die Offenbarung. Ich sagte, Herr Professor, überlegen Sie mal. Sie haben gesagt, dass Sie wissen, dass dieses Buch der Offenbarung, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und Sie sind schwer beeindruckt von dem Verständnis der Offenbarung, die Sie gehört haben. Herr Professor, ist es wirklich optimistisch, dass es trotz der Bemühungen guter Leute einfach so weitergehen soll? Die Unterdrückung der Menschen, meine ich, die sexuelle Perversion und Menschenhandel, die Ausbeutung und der Missbrauch von Kindern, Kriege, AIDS, Krebs und Hungersnöte. Solange es uns gut geht in Mitteleuropa, solange wir arbeiten und Skifahren können, solange ich meine Rente kriege, Herr Professor, soll es einfach so weitergehen. Nein, sagte ich. Die Bibel hat eine bessere Lösung. Sagte ich, Sie beten jeden Tag, dein Reich komme, sein Reich wird kommen. Und Ausbeutung, Menschenverachtung, Perversion wird der Vergangenheit angehören. Jesus wird die Menschheit von sich selbst retten. Gerechtigkeit und Frieden werden auf diesem Planeten regieren. In der Hand des Heilens. Der Zepter der Weltherrschaft wird gehalten werden von einer durchbohrten Hand. Ist das pessimistisch? Und dann müsste er sagen, nein, Herr Colvin, schreiben Sie, was Sie zu schreiben haben. Aber wie werden Sie reagieren? Und Sie sehen, dass diese Entwicklungen über uns kommen und uns zu verschlingen drohen. Sie können natürlich Ihre rosa-rote New Age-Brille aufsetzen und sagen, don't worry, be happy. Drink another beer. Du hast einen Satellit, du kannst wieder mein Programm wechseln. Aber eines Tages werden Sie sehen an CNN, dass es zu spät ist. Ich möchte nochmals ein paar Verse lesen aus Lukas 21. Vers 25 und 26. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit beim brausenden und wogenden Meer. Werden die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über diesen Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Die Leute werden auf einmal die Auswegslosigkeit der Weltlage erkennen. Unsere Politiker und Vordenker warnen uns andauernd. Es ist vielleicht zu spät. Und wir leben nur weiter. Aber eines Tages wird es kommen. Und die Ratlosigkeit und schreckliche Angst wird die Menschen ergreifen. Sie werden Angst haben vor dem Meer. Ich weiß nicht, was das heißt. Es kann gut heißen, dass das wirklich geht um diese globale Wärmung. Wenn nicht nur die Polarregionen schmelzen, sondern dass das Wasser selbst sich dehnt und furchtbare Katastrophen über diese Welt kommen. Sie verschmachten, lesen wir. Das griechische Wort ist einfach haushauchen. Aufzugeben, den Geist aufgeben, wenn sie erahnen, was über diesen Erdkreis hereinbricht. Und warum diese Reaktion? Weil Gesetz und Ordnung, Wirtschaft, Besitz, Lebensgrundlage, alles, wofür sie gearbeitet haben, der Stoff, aus dem ihre persönliche Sicherheit besteht, vor ihren eigenen Augen zertrümmert wird. Jesus, das sage nicht ich. Ich glaube, dass Jesus Christus Sie heute Abend fragen möchte. Wofür leben Sie? Oder er würde das nicht so sagen. Wofür lebst du? Worin besteht deine Sicherheit? Ja, ich gehe arbeiten. Wieso? Weil ich Geld verdienen will. Ich habe eine Familie zu ernähren. Meine Kinder müssen zur Schule, sie machen Schularbeiten, sie machen eine Berufsausbildung, damit sie arbeiten können, damit sie Geld verdienen, damit sie ihre Familie ernähren. Ist das ihre Sicherheit? Das ist zu wenig. Ich rede mit meinen Freunden, mit denen ich Tennis spiele, und viele haben Angst, dass sie keine Rente haben, wenn es so weit kommt. Auf einmal kapieren Leute, dass diese Welt endet und sie sind auf die nächste gar nicht vorbereitet. Sie meinen, es wird wieder werden. Es wird schon gut sein. Aber, Ladies and Gentlemen, eines Tages wird es Ihnen dämmern, dass es nicht wieder wird. Und Sie sind gar nicht vorbereitet, Gott zu begegnen. Vers 27. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt euer Häupter empor, weil euer Erlösung naht. Ja, das ist ein anderer Vers. Vers 27. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Sie werden ihn kommen sehen. Sein Kommen wird nicht so sein. Man kann den Vers missverstehen, wo es sagt, das Zeichen seines Kommens wird sein wie ein Blitz von Osten bis nach Westen. Das heißt, in einem Augenblick wird die ganze Welt wissen, er kommt. Aber sein Kommen wird nicht sofort sein. Sein Kommen wird langsam sein. Sie werden ihn kommen sehen. Und das erinnert mich an Kapitel 19 von Lukas. Wie oben auf dem Ölberg eine heilige Prozession beginnt. Er sitzt auf einem Esel, von Menschen umjubelt. Und langsam, stattlich, reitet er den Berg hinab über das Kidron-Tal und in das Tor in Jerusalem. Und die sehen ihn kommen, umgeben von seinen Heiligen, sozusagen. In Sanftmut und Demut naht er der Staat. Ja, aber eines Tages wird unser König kommen. Er wird diese Erde nahen, aber er wird nicht reiten auf einen Esel dieses Mal. Er wird nicht seine Jünger schicken nach Jerusalem, um alles vorzubereiten. Seine Vorboten werden schreckliche Ereignisse und Wunder im Himmel und auf Erde sein. Sein Verkehrsmittel eignet sich für Gott, nicht ein Esel. Dieses Mal kommt er und reitet auf den Wolken. Seine Ankunft durch Erdbeben, wie gesagt, und kosmische Wunder angekündigt. Und sie werden sehen. Und sie werden wehklagen. Und sie werden versuchen, sich zu verstecken, denn Gott kommt. Und sie sind nicht bereit, vor ihm zu stehen. Und dann Vers 28. Andere Menschen mit einer ganz anderen Reaktion. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt euer Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Friedsame Menschen. Menschen, die leben mit Jesus. Ihnen ging es nicht immer so gut. Wenn Sie lesen Vers 12 bis 24, Menschen, die oft missverstanden wurden, verfolgt wurden, sogar gehasst von eigenen Familienmitgliedern. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Sie heben ihre Häupter, sie jubeln, der König kommt, unsere Erlösung ist da. Sehen Sie, die Ankunft dieses Königs scheidet die Menschheit in zwei Gruppen. Ja, eigentlich tut das Jesus heute. Einmal stattdessen, dass sie in die Kirche gehen, gehen sie gegenüber in den Kirchenwirt und sitzen sie da beim Frühschoppen, hauen sie auf den Tisch und sagen, und heute, Leute, reden wir über Jesus. Und schau mal, wie die Mannerleute reagieren. Es wäre wie ein Rutscher bei einem Trauversprechen. Furchtbar, über Jesus reden. In Wirklichkeit, nicht Religion, aber dieser Mann Jesus Christus, er scheidet die Menschen schon in zwei Gruppen, wenn es wirklich nicht um Christkindl geht, sondern wirklich um Jesus, wie er geoffenbart wird in der Bibel. Aber eines Tages, wenn er kommt, wird die ganze Menschheit in zwei Gruppen geteilt, an ihrer Reaktion zu seinem Kommen. Die eine Gruppe verzweifelt, wehklagen, oder knirschen mit den Zähnen. Die andere Gruppe jubeln. Sie feiern ihre Erlösung. Wofür leben sie? Worin besteht ihre Sicherheit? Sind sie bereit, vor dem König zu stehen? Unser Vortragsthema, der prophetische Blick in die Zukunft. Wo kann ich Sicherheit finden? In einem Wort, in einer persönlichen Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Und das ist das Thema meiner nächsten Vorträge. Heute ist nur die Einleitung. Ich rede nicht von irgendeiner Zugehörigkeit von einer Gruppe. Keine Kirche kann sie retten, auch nicht die Gemeinde, wo ich hingehe. Es gibt keine Sicherheit in Religion. Es gibt nur Sicherheit in einer persönlichen Beziehung mit Gott. Wie Jesus Christus, der kommende König, einmal sagte, ich bin der gute Hirte. Man erkennt mich dadurch, dass ich mein Leben für die Schafe gebe. Ich kenne meine Schafe, bin persönlich von ihnen erkannt. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nie verloren gehen. Niemand vermag sie aus meiner Hand zu rauben. Der Vater, der ihnen sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand vermag sie aus der Hand meines Vaters zu rauben. Leute, das ist persönliche Sicherheit. Und das ist eine Grundlage für Sie und Ihre Familie. Eines Tages werden diese Ereignisse über die Erde kommen. Ich hoffe nicht, dass diese Warnung sie erst dann einholt. Ich hoffe nicht, dass erst dann, wenn es zu spät ist, sie dran denken. Denn dann wird dieser Abend sie verfolgen. Ewiglich. Der König kommt. Das ist eine sehr ernste Sache. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das sind nicht meine Ideen heute Abend. Das ist, was die Bibel sagt, schwarz auf weiß. Aber es gibt Sicherheit. Wacht nun, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen.